Hallo und guten Tag zum Games End Podcast, einem Podcast vom Medienzentrum Parabol in Nürnberg. Mein Name ist Melina und ich bin die Person, die die Fragen stellt. Denn auch wenn der Podcast Games End Podcast heißt, habe ich leider eher wenig Ahnung vom Spielen. Naja, ganz allgemein kenne ich natürlich Brettspiele und habe auch schon so die ein oder andere Stunde vor der Konsole verbracht, aber das macht mich noch längst nicht zur Expertin. Dafür habe ich den Veit hier, der auch im Medienzentrum arbeitet. Hallo Veit.
Hallo Melina.
Veit hat das Games End Festival mitorganisiert, das diese Woche in Nürnberg stattfindet. Und falls ihr den Podcast auch noch nach dem 18. Oktober weiterhört, ist das Festival zwar schon vorbei, aber alle Talks und Events sind noch für mindestens eine Woche per Video on Demand auf Twitch verfügbar und vielleicht auch auf dem YouTube-Channel Veit.
Das kann sein, da sind wir gerade noch in der Besprechung mit unseren Partnern. Da müssen wir gucken, wie es mit den Rechten und so weiter ausschaut von den einzelnen Veranstaltungen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das auch funktioniert.
Vom Festival leitet sich übrigens auch der Name zum Podcast ab. Den füttern wir nicht nur zur Festivalzeit, sondern auch immer mal wieder im Verlauf des Jahres. Gut, so viel zum Rahmen. Ich will nun einsteigen in das heutige Thema. Und wie gestern schon, bleiben wir noch ein wenig beim End vom Games End. Ein großes End ist ja die Musik. Die ist genauso wichtig wie in Filmen, schätze ich mal. Oder können Games auch ohne Musik funktionieren?
Also prinzipiell können Spiele natürlich auch ohne Musik funktionieren. Die brauchen es nicht zwangsläufig, aber Musik schafft einfach Atmosphäre. Das ist im Film so, das ist in Spielen so. Gerade wenn die Musik zur aktuellen Stimmung passt, die vermittelt werden soll, trägt die ganz arg dazu bei, dass man sich auch wirklich ins Spiel reinfühlen kann, dass die Immersion passt und man sozusagen sich in diese Welt fallen lassen kann.
Und wie aufwendig sind solche Musikproduktionen für Games?
Das ist ganz unterschiedlich. Also das kommt ganz drauf an, wie groß das Budget ist natürlich. Es gibt Musikproduktionen, die von Orchestern eingespielt werden. Es gibt Musikproduktionen, die einfach von einer Band eingespielt werden, die mehrere Tracks aufnimmt für ein Spiel. Und es gibt aber auch Musikproduktionen, die einfach schnell zusammengebastelt sind mit kostenlosen Musiktools, die einem schnell ein bisschen Musik loopen in einer bestimmten Tonart. Und die im Prinzip innerhalb von kürzester Zeit sozusagen einen kleinen Soundtrack erstellen können.
Und wie ist da eigentlich die Entwicklung verlaufen? Wenn ich jetzt an Pong denke, das funktionierte ja noch ohne Musik. Wie kamen die denn dazu?
Das ist eine gute Frage. Das kann ich dir so gar nicht beantworten, weil ich selber nicht weiß. Ich gehe davon aus, dass es einfach mitgedacht worden ist und gesehen wurde, wir können Töne erzeugen. Also das war bei Pong ja durchaus auch schon so, dass irgendwie Einzeltöne erzeugt worden sind. Ja, es ging bestimmt damit los, dass man dann eben Oszillatoren benutzt hat. Das heißt, man hat einzelne Frequenzbereiche zum Schwingen gebracht, sei es mechanisch anfangs noch oder halt später durch Softwaretöne, die dann erzeugt worden sind. Man hat da natürlich dann so diese klassischen Konsolensounds aus den frühen Jahren, diese pfeifenden Töne irgendwie produziert, die natürlich alle irgendwie künstlich nach Synthesizer klingen, aber die natürlich auch mit einem großen Teil von diesem Retro-Feeling mit ausmachen. Das heißt, wenn jetzt heutzutage jemand ein Spiel produziert, das so einen Retro-Charakter haben soll, dann bedienen die Leute sich natürlich auch solcher Töne. Und es gibt natürlich auch sowas wie Chiptunes. Da machen Leute wirklich absichtlich Musik auf alten Gameboys oder ähnlichen Geräten und nutzen die, um ganze Soundtracks sozusagen zu erstellen oder um Partymusik zu machen oder ähnliches. Also da ist die Szene sehr, sehr aktiv in dem Bereich auch.
Soweit ich richtig gelesen habe, gibt es auch Konzerte zu bestimmten Gaming-Titeln. Wie viel von dieser Eventkultur kommt da im Mainstream an?
Meines Erachtens eher relativ wenig. Also die Leute, die da hingehen, sind dann schon irgendwie entweder sehr, sehr Gaming interessiert oder schon interessiert in dieser Art von Musik, oder sie sind allgemein Musiker und wollen sich das mal anschauen sozusagen, weil sie sich einfach nur für die Art der Musikproduktion interessieren oder sowas. Natürlich, wenn man jetzt eine Band hat, die einen Soundtrack für ein Spiel gemacht hat, kann man davon ausgehen, dass wenn die ein Konzert mit diesem Musik-Soundtrack sozusagen veranstalten, dass da dann auch eben Leute kommen, die Lust haben, diese Musik auch zu hören und entsprechend wahrscheinlich Fans von dem Spiel sind, von dem Speziellen. Aber jetzt so richtig mit Mainstream und der Großteil der Bevölkerung würde sich das anhören, glaube ich eher nicht. Ich glaube schon, dass das noch Nischenmusik ist.
Lass uns mal bei den Events bleiben. Gestern Abend gab es einen Talk über verschiedene Events weltweit in der Gaming-Welt. Welche unterschiedlichen Events gibt es da eigentlich?
Wie der Talk gestern schon gezeigt hat, gibt es ganz, ganz viel. Natürlich analoge und digitale Events kann man irgendwie schon mal unterscheiden. Natürlich Events, die zum einen Brettspiel-Events sind oder Events, die mit Rollenspielen zu tun haben. Also zum Beispiel auch Live-Rollenspiel-Events, wo man irgendwie raus in die Natur geht oder sowas. Dann gibt es natürlich Events wie irgendwelche E-Sport-Veranstaltungen. Das heißt, da treffen sich dann die digitalen Spieler, um gemeinsam in einem Turnier gegeneinander anzutreten. Aber das machen nicht nur die digitalen Spieler, das machen auch die Brettspieler solche Sachen. Wir haben zum Beispiel auch gestern in den Talks jemanden da gehabt von der deutschen Mannschaftsmeisterschaft im Brettspiel. Da treten dann sozusagen kleine Teams von 4 Personen in unterschiedlichen Brettspielen gegeneinander an, die auch jedes Jahr irgendwie durchwechseln. Dann gibt es zum Beispiel noch Messen und solche Großveranstaltungen als Events. Also da wird natürlich dann wieder eine volle Bandbreite irgendwie aufgefahren. Es gibt ja nicht nur irgendwie genau ein Messen-Event, sondern es gibt dann auch wieder für jede Unterkategorie von Games irgendwie das eigene Event.
E-Sport-Events hast du auch erwähnt. Mhm. Inwiefern ist das Sport?
Inwiefern E-Sport Sport ist?
Ja.
Ich würde sagen, E-Sport ist genauso Sport wie jeder andere Sport auch. E-Sport steht ja für elektronischer Sport. Im Prinzip assoziieren dann ganz viele damit, dass eigentlich nur die Elektronik den eigentlichen Sport betreibt. Da denkt man dann, ja, okay, man hat so eine Sportsimulation und am Computer bewegen sich eben entsprechend die Sportler. Aber ganz so einfach ist es nicht. Es gibt natürlich viele, gerade so den Sportverband, der irgendwie sagt, wir erkennen nur als E-Sport an, was auch im realen Leben Sport ist, sozusagen. Das heißt, für die wären es genau diese Simulationen, aber so in der Computerspiele-Szene schaut es eher anders aus. Wir halten es für möglich, dass eigentlich jedes Spiel, was kompetitiv gegeneinander gespielt werden kann, E-Sport sein kann. Und die SpielerInnen, die AthletInnen, die sind da so geschickt in ihren Spielen, dass sie wirklich Hochleistung erbringen können, haben genaue Abläufe, Bewegungsabläufe, die sie trainieren, die sie auch wirklich eintrainieren müssen und verbessern müssen, damit sie mit der Konkurrenz mithalten können. Und sie legen natürlich auch gedankliche Hochleistung an den Tag gleichzeitig. Das heißt, sie müssen schnell schalten können, schnell reagieren können und dann eben die Reaktion auch perfekt ausführen. Und da kommt man natürlich auch ganz schön in Schwitzen. Da werden entsprechend auch Kalorien verbrannt. Und wer mal so eine E-Sport-Meisterschaft sozusagen angeschaut hat, wer ein E-Sport-Event mal gesehen hat und gesehen hat, wie die Jungs und Mädels da in ihre Tasten hauen und wie schnell die Maus bewegen und klicken, der kann, glaube ich, auch gar nicht anders als nachzuvollziehen, dass das eine Spitzenleistung ist. Also so schnell könnte das jemand, der das nicht trainiert, auch nicht machen.
Hast du sowas schon miterlebt?
Ich habe mir diverse E-Sport-Events schon angeschaut. Ich war live bei keiner großen E-Sport-Veranstaltung, also keiner von den richtig großen internationalen. Aber wir haben ja als Medienzentrum Parabol auch mit den Partnern The LAN Pranks und Frierstein in den 2 letzten Jahren schon immer die Franken-Finals mitveranstaltet. Das war ein League of Legends-Turnier für Franken, bei dem jugendliche Mannschaften gegeneinander angetreten sind. Und da hat man das schon auch gesehen. Also die waren jetzt von der Klasse her jetzt nicht im internationalen Kaliber, aber da waren schon auch Mannschaften dabei, die sehr, sehr gut und sehr, sehr stark gespielt haben. Und bei denen hat man schon auch gesehen, dass das nicht ganz so einfach ist. Also so richtig amateurmäßig geht es da auch nicht zu.
Du erwähntest das Stichwort international. Laufen diese E-Sport-Events immer international?
Nein, das hat ganz unterschiedliche Größenordnungen. Also je nachdem, welches Spiel das dann ist. Also es gibt keine eine E-Sport-Vereinigung, die international agieren würde, sondern in der Regel organisieren die Publisher von einem Spiel die E-Sport-Aktivitäten dazu. Das heißt, die Rechte an dem Spiel liegen ja beim Publisher und beim Spieleentwickler, wenn es keinen Publisher gibt. Und die vermarkten das Spiel natürlich so, wie sie wollen. Und da gibt es welche, die organisieren dann eben so E-Sport-Events, andere machen es nicht. Manche sind da ganz, ganz groß drin. Normalerweise, wenn es einen guten Online-Multiplayer-Charakter irgendwie hat, dann bemühen sich die Firmen schon auch, in den E-Sport zu gehen. Blizzard war da ganz groß drin, Activision Blizzard. Die haben ganz, ganz stark den E-Sport auch gepusht für ihre Spiele, haben aber auch in den letzten Jahren die Förderung zurückgefahren. Also da muss man schauen, was dabei rauskommt. Und im Allgemeinen haben eigentlich alle E-Sport-Veranstalter in den letzten Jahren eigentlich mehr Geld reingeschoben in diesen E-Sport, als sie rausbekommen haben. Das heißt, das ist mehr so eine Investition in die Zukunft gewesen. Und man muss jetzt schauen, wie sich das weiterentwickelt, ob das sich dann im Endeffekt rechnet oder nicht. Kommt halt darauf an, wie es mit dem E-Sport weitergeht in der Zukunft.
Und bei dem Talk gestern war Thema überregionale Events aus der Gaming-Szene, aber auch, so steht es im Programm, regionale Perlen. Welche wären denn das?
Ja, zum einen haben wir die Franken-Finals auch nochmal ganz kurz vorgestellt bekommen. Dann war aber zum Beispiel auch die Norris-Liga da. Die Norris-Liga sind eine Gruppe von Cosplayerinnen aus Nürnberg und der Region, die sich zusammengetan haben und überlegt haben, hey, was könnten wir denn mal machen? Und gestern wurde uns das so erklärt, dass das als Schnapsidee entstanden ist, die Norris-Liga zu gründen. Die haben einfach überlegt, was können wir machen, haben gesagt, hey, wir interessieren uns für Pokémon, lass uns doch so eine Pokémon-Liga machen für Nürnberg. Und haben dann gesagt, wir machen das eben als Cosplay-Angebot. Und da verkleiden die sich dann und stellen wie in den alten Pokémon-Spielen, also jetzt nicht Pokémon Go, sondern in den klassischen Spielen, stellen die Arenen auf und spielen sozusagen ein Pokémon-Spiel in echt, beziehungsweise stellen das dar und Leute können kommen und die Arenen besuchen und gegen die Leute antreten, die dann aber auch alle im Cosplay sind. Und dieses Jahr haben sie das im Pellerhaus gemacht. Wegen Corona konnten sie nicht in die ganze Stadt sozusagen, aber haben zumindest das Pellerhaus bespielt. Und es waren über 60 Helferinnen im Cosplay dabei, die irgendwie alle mit Darsteller waren für dieses Event.
Wow, also ich für meinen Teil bin ja beeindruckt, was da alles an Events und was für eine Vielseitigkeit da geboten ist. Deshalb finde ich es schade, dass wir für heute schon wieder am Ende unseres Talks angekommen sind. Veit, ich darf mich wieder ganz herzlich bei dir bedanken. Mach's gut und bis morgen.
Bitteschön, tschüss.